die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, der für heute vorgeschlagene Predigttext ist die erste Schöpfungserzählung ganz am Anfang der Bibel. Der Text ist wahrscheinlich sehr bekannt. Ich glaube, wir alle haben ihn schon einmal gehört. Und gleichzeitig ist der Text auch sehr umstritten, weil gerade an ihm unterschiedliche Bibelverständnisse deutlich werden. Mich fasziniert dieser Text, weil ich ihn in seinen zentralen Gedanken für außerordentlich modern und aktuell halte. Hören wir auf diesen längeren Abschnitt im ersten und zweiten Kapitel des ersten Buches Mose. Ich möchte ihn in einer Übersetzung der jüdischen Philosophen Martin Buber und Franz Rosenzweig vorlesen, denn sie versuchen, die sprachliche Eigenheiten und damit auch die Fremdheit des hebräischen Textes möglichst zu bewahren. Die Übersetzung stammt aus dem Jahr 1929 und wurde in den 50er Jahren noch einmal überarbeitet. Sie können es auf dem Blatt gerne mitlesen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Gott sprach: Licht werde, Licht ward. Gott sah das Licht, dass es gut ist. Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott rief dem Licht Tag und der Finsternis rief er Nacht. Abend ward und Morgen ward, ein Tag. Gott sprach, Gewölk werde inmitten der Wasser und sei Scheide von Wasser und Wasser. Gott machte das Gewölk und schied zwischen dem Wasser, das unterhalb des Gewölbs war, und dem Wasser, das oberhalb des Gewölbs war. Es ward so. Dem Gewölb rief Gott Himmel, Abend ward und Morgen ward, zweiter Tag. Gott sprach, das Wasser unterm Himmel staue sich an einen Ort und das Trockene lasse sich sehen. Es ward so. Dem Trocknen rief Gott Erde und der Stauung der Wasser rief er Meere. Gott sah, dass es gut ist. Gott sprach, sprießen lasse die Erde Gespross, Kraut, das Samen samt, Fruchtbaum, der nach seiner Art Frucht macht, darin sein Same ist, auf der Erde. Es ward so. Die Erde trieb Gespross, Kraut, das nach seiner Art Samen samt. Baum, der nach seiner Art Frucht macht, darin sein Same ist. Gott sah, dass es gut ist. Abend ward und Morgen ward, dritter Tag. Gott sprach, Leuchten seien am Gewölb des Himmels, zwischen dem Tag und der Nacht zu scheiden, dass sie werden zu Zeichen, so für Gezeiten, so für Tage und Jahre. Und sein Leuchten am Gewölb des Himmels über die Erde zu leuchten. Es ward so. Gott machte die zwei großen Leuchten, die größere Leuchte zur Waltung des Tages und die kleinere Leuchte zur Waltung der Nacht und die Sterne. Gott gab sie ans Gewölb des Himmels, über die Erde zu leuchten, des Tags und der Nacht zu walten, zu scheiden zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott sah, dass es gut ist. Abend ward und Morgen ward, vierter Tag. Gott sprach, das Wasser wimmle, ein Wimmeln wie lebenden Wesens und Vogelflug fliege über der Erde vorüber, dem Antlitz des Himmelsgewölbs. Gott schuf die großen Ungetüme und alle lebenden Regenwesen, von denen das Wasser wimmelte, nach ihren Arten und allen befittigten Vogel nach seiner Art. Gott sah, dass es gut ist. Gott segnete sie, sprechend: Fruchtet und mehrt euch und füllt das Wasser in den Meeren, und der Vogel mehre sich auf Erden. Abend ward, Morgen ward, fünfter Tag. Gott sprach, die Erde treibe lebendes Wesen nach seiner Art, Herdentier, Kriechgerege und das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art. Es ward so. Gott machte das Wildlebende des Erdlands nach seiner Art und das Herdentier nach seiner Art und alles Gerege des Ackers nach seiner Art. Gott sah, dass es gut ist. Gott sprach, machen wir den Menschen in unserem Bild nach unserem Gleichnis. Sie sollen schalten über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels, das Getier, die Erde all und alles Gerege, das auf Erden sich regt. Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn. Männlich, weiblich schuf er sie. Gott segnete sie. Gott sprach zu ihnen, fruchtet und mehrt euch, füllet die Erde und bemächtigt euch ihrer. Schaltet über das Fischvolk des Meeres, den Vogel des Himmels und alles Lebendige, das auf Erden sich regt. Gott sprach, da gebe ich euch alles samensäende Kraut, das auf dem Antlitz der Erde all ist, und all jedem Baum, daran samensäende Baumfrucht ist. Euch sei es zum Essen und allem Lebendigen der Erde, allem Vogel des Himmels, allem, was auf Erden sich regt, darin lebendes Wesen ist, alles Grün des Krauts zum Essen. Es ward so. Gott sah alles, was er gemacht hatte, und da es war sehr gut. Abend ward und Morgen ward, der sechste Tag. Vollendet waren der Himmel und die Erde und all ihre Schar. Vollendet hatte Gott am siebenten Tag seine Arbeit, die er machte, und feierte am siebenten Tag von all seiner Arbeit, die er machte. Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, denn an ihm feierte er von all seiner Arbeit, die machend Gott schuf. Dies sind die Zeugungen des Himmels und der Erde, ihr Erschaffensein. Liebe Gemeinde, kann man als moderner Mensch überhaupt noch glauben, was in der Bibel steht? Auch wenn dies vielleicht nicht unsere persönliche Frage ist, so ist dies eine Frage, die sich heute viele Menschen stellen. Ist die Bibel, ist der christliche Glaube nicht von gestern, von vorgestern? Menschen, die modern aufwachsen, die in die Schule gehen, dort lernen, was die modernen Naturwissenschaften können und wissen, wie können sie noch redlich glauben, was in der Bibel steht? Ich denke, so geht es vielen Menschen heute, bestimmt vielen Jugendlichen, und manchmal höre ich das schon in der ersten, zweiten Klasse. Die Geschichte, die sie erzählen, das glaubt doch heute kein Mensch mehr. Den Text, den wir eben gehört haben, und sie haben ja auch gemerkt und gestutzt, wie fremd er klingt und auch wie schwer es schon mir fällt, ihn vorzulesen. Dieser Text wird die erste biblische Schöpfungserzählung genannt. Gleich danach kommt die zweite biblische Schöpfungserzählung, nach der die Frau aus der Rippe des Mannes erschaffen wird und die Reihenfolge eine ganz andere ist. Während in der ersten Schöpfungserzählung der Mensch am Ende, am sechsten Tag erschaffen wird, wird nach der zweiten Schöpfungserzählung der Mensch am Anfang erschaffen. Das macht für mich schon deutlich, dass auch die Menschen damals diese beiden Schöpfungserzählungen nicht unbedingt wörtlich, sondern in einem tieferen Sinn verstanden haben. Ich denke, manche biblische Texte, die kann man auch sehr gut wörtlich verstehen. Sie erschließen sich auch heute in ihrem normalen Wortsinne sehr gut. Nimmt man aber die erste Schöpfungserzählung, wie ich sie eben gelesen habe, wörtlich, dann steht sie, denke ich, wirklich in einem nicht auflösbaren Widerspruch zu den modernen Naturwissenschaften. Wie ist die Welt entstanden? Wie sind wir entstanden? Als Schöpfung Gottes oder, wie die modernen Naturwissenschaften sagen, durch die Evolution, nach der die Entstehung des Menschen sehr große Zeiträume gebraucht hat. Es gab zwischen den Jahren 2005 bis 2008 hierzu einige Meinungsumfragen, und eine beträchtliche Anzahl der Befragten lehnten diese modernen Naturwissenschaften, diese Evolutionstheorie ab, nach der ja eben die Entstehung des Lebens und die Entstehung der verschiedenen Arten ein Ergebnis von einem ganz langen Zeitprozess sind. Dass die Arten und das Leben sich immer weiter entwickelt und auch dies heute noch andauert. Es waren immerhin 39% oder teilweise auch noch mehr der Befragten, die die moderne Evolutionstheorie ablehnten oder sich zu einem eher wörtlichen Verständnis der Schöpfungserzählung beziehungsweise zu dem Gedanken eines intelligenten Designers, so sagt man das, ein intelligenter, zielgerichteter Schöpfer habe die Welt und den Menschen geschaffen. 39% der Befragten bekannten sich hierzu. Die Umfragen waren in Amerika, in England und in der Türkei. Und das Spannende war, dass bestimmte konservative religiöse Gruppen im Islam ähnlich argumentierten wie im Christentum, dass sie eben ein sehr wörtliches Verständnis von solchen religiösen Texten hatten. Und das finde ich eigentlich sehr überraschend. Wenn man nun die erste Schöpfungserzählung wörtlich nimmt, dann wurde der Mensch an einem Tag erschaffen. Also ich persönlich vermag das nicht zu glauben, denn es widerspricht der modernen Naturwissenschaft. Die Evolutionstheorie gilt heute als sicher nachgewiesen und, wenn man es genau nimmt, beinahe so sicher wie bei einem mathematischen Beweis. Und mathematische Beweise gibt es ja in der Biologie nicht. Sie ist in sich stimmig, wird immer weiter verfeinert und es werden ständig neue Belege, neue Argumente gefunden, die genau sich in dieses Bild einfügen und es weiter bestätigen. Was passiert, wenn man die Schöpfungserzählung heute wörtlich nimmt? Das kann man ja manchmal in Gesprächen auch von recht bekannten Leuten sehen. Manchmal schaue ich im Internet eine politische Sendung, sie heißt Jung und Naiv, und dabei geht es darum, dass der Moderator, ein Interviewer, er stellt Fragen und er heißt eben Jung, also Jung und Naiv, der Thilo Jung. Der lädt einen prominenten Gast ein, oft einen Politiker, manchmal einen Wissenschaftler oder Künstler, Und dann stellt er seine Fragen und das Spezielle bei diesem Format ist, er duzt alle Gäste, egal wie alt sie sind, egal welches politische Amt sie begleiten oder welche Stellung sie haben, und er fragt unverschämt bei allen Fremdwörtern nach. Also immer, wenn er etwas nicht versteht, dann fragt er seinen Gast, was er denn damit eigentlich meint. Und so entsteht meistens ein recht lockeres, spontanes Gespräch, was aber für den Gast relativ heikel ist, weil es dann teilweise nachher noch politisch analysiert wird. Also wenn man dann halt schnell irgendetwas sagt, was vielleicht gar nicht so intelligent war, wird das nachher dann recht gnadenlos aufgedeckt. Naja, und dieser Moderator, der hat vor einigen Wochen Luisa Neubauer eingeladen. Vielleicht kennen Sie die Dame, in Deutschland relativ bekannt, 25 Jahre jung, politisch aktiv bei den Grünen bei Bündnis 90 und sie engagiert sich für die Klimastreiks Fridays for Future. Und ich denke, sie ist eine recht wortgewandte, intelligente junge Dame, die einen Abschluss in Geografie hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht in einigen Jahren in Deutschland politisch relativ hohe Ämter begleiten könnte. Und sie wird eben interviewt von diesem Thilo Jung. Und man merkt gleich, die beiden verstehen sich gut. Sie sind politisch auf einer Wellenlinie, auf einer Wellenlänge, bis es zum Thema Kirche kommt. Und dann wird sie gefragt, ob sie wie sie zur Kirche steht, ob sie Erfahrungen mit der Kirche gemacht hat. Und sie erzählt recht fröhlich von ihrer Konfirmandenzeit, dass sie in der Kirche Jugendleiterin war und sich engagiert hat, dass sie und ihre Familie die Hamburger Pfarrerin ihrer Gemeinde persönlich kennen und dass sie sogar nach dem Abitur für einige längere Zeit mit der Kirche im Ausland war und sich für Entwicklungshilfe engagiert hat. Und dann fragt der Moderator relativ kritisch, ob sie denn auch in der Kirche bleiben möchte. Und dann sagt sie, ja, sie würde gerne Mitglied der Kirche bleiben, auch wenn sie mit ihren 25 Jahren vielleicht nicht immer ganz genau weiß, was sie genau glaubt, aber sie empfindet die Kirche als sehr positiv. Und dann merkt man, da kommt der Moderator nicht mit. Er erzählt, er sei einige Zeit lang in Amerika gewesen und habe dort Christen kennengelernt, die darauf gepocht hätten, dass Gott die Welt in 6 Tagen erschaffen hat. Und da sind wir wieder bei unserer Schöpfungserzählung, bei dem Verständnis, wie man sie interpretiert. Ja, da denke ich, wie schade, wenn eigentlich ein junger Moderator, der vielleicht der Kirche auch einiges Positive abgewinnen könnte, sich deswegen vom Glauben abgestoßen fühlt, weil manche Christen auf einer ganz konservativen Bibelauslegung bestehen. Und ich glaube, wenn man sich diesen Text anschaut und ihn wortwörtlich versteht, dass man dann eigentlich das Wesentliche dieses Textes, glaube ich, eben nicht versteht. Und wir haben eben in der alten Sprache, in dieser Wortgewalt gespürt, es handelt sich eben nicht um einen naturwissenschaftlichen Text. Das Ziel erkennt man vom Ende her. Es geht um den jüdischen Ruhetag, um den Schabbat, die Aufstellung und Aufteilung der Tage, was an welchen Tagen der Woche geschaffen wurde, hat vor allem das Ziel, zum 7. Tag zu kommen, zum Ruhetag. Denn so wird die Einhaltung des Schabbats im Judentum begründet. So wie Gott am 7. Tage ruhte, so sollen es die Juden machen. Das ist das Ziel, das dieser Text erreichen möchte. Ein Text, der nicht primär naturwissenschaftliche Fragen klären möchte, sondern ein Text, der eine ganz religiöse, priesterliche Sprache spricht und die Interessen und Ziele der damaligen Priesterschaft ganz klar formuliert. Das klingt für uns erst einmal ungewohnt, weil wir ja in anderen Kontexten stehen. Das heißt, man versteht das auch nicht gleich. Und deswegen wird es deutlich, ein Text erschließt sich dann, wenn man ihn in seinen geschichtlichen Hintergrund einordnen kann und in diesem Kontext vielleicht zu spüren beginnt und sich teilweise zumindest erschließen kann, was der Text damals wollte. Und der geschichtliche Hintergrund dieses Textes damals, den kann man auch teilweise vergleichen, natürlich mit geschichtlichen, politischen Ereignissen heute. Und wenn man das macht, dann merkt man leider, die Zeiten damals und die Zeiten heute, die sind gar nicht so weit entfernt. Man kann aufgrund historischer Forschung den Text sehr genau datieren, ungefähr auf die Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus. Das kann man machen aufgrund bestimmter Vokabeln, die gebraucht werden, aufgrund bestimmter Vorstellungen. Und wenn man das vergleicht, man kann erkennen, damals das babylonische Weltreich im 6. Jahrhundert vor Christus, das wollte gerne noch ein bisschen mehr Macht haben. Und es wollte gerne der Welt zeigen, was es alles kann. Auch das gibt es leider heute noch. Und so wurde damals im 6. Jahrhundert schrittweise die Aggression gegen Israel bzw. gegen den Südstaat Juda wurde erhöht. Es gab verschiedene übliche Aggressionsstufen, wie man mit solchen Staaten umgeht, die nicht spuren, die sich nicht eingliedern lassen wollen, die versuchen, eigenständig zu bleiben und am Ende noch versuchen, sich politische Verbündete zu suchen, um sich gegen so eine Weltmacht verteidigen zu können. All das wurde ihnen politisch vorgeworfen und so kommt auf eine Aggressionsstufe die nächste, wie heute, man kennt das ja. Und das Ende der Aggressionsstufen war eben halt die Zerstörung der Hauptstadt, die Zerstörung Jerusalems, die Zerstörung des Tempels, die Ermordung vieler Menschen aus der Oberschicht, weil natürlich die Oberschicht eben ein Land wieder aufbauen könnte, und die übrigen Menschen der Oberschicht wurden vertrieben, deportiert als Gefangene nach Babylon, das heutige Bagdad im Irak, 1000 Kilometer östlich durch die Wüste. Und dort leben nun die Juden, vielleicht Mitte des 6. Jahrhunderts vor Christus, und sie haben zentrale Fragen. Und die Fragen, die sie haben, die sind von unseren Fragen, die wir heute haben, vielleicht gar nicht so weit entfernt. Sie fragen sich, wie konnte Gott das alles zulassen? Das Leid, den Tod, die Vertreibung, die Zerstörung des Tempels. Gibt es Gott? Oder ist vielleicht der jüdische Gott schwächer als die babylonischen Gottheiten? Und wie schön wäre es, wenn man als vielleicht als Pfarrer oder als Forscher für einen Moment in die Zeit damals eintauchen könnte, um zu spüren, um zu fühlen, wie es damals war. Und ich glaube, man kann das ein bisschen. Ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht. Man könnte beinahe etwas übertrieben sagen, ein Foto aus der damaligen Zeit. Ein Foto vielleicht aus dem Jahr 550 vor Christus. Und man sieht eine Stadtmauer, ein Tor mit wunderschönem Blau, das steht heute im Vorderasiatischen Museum in Berlin. Also eine deutsche Ausgrabung damals eben halt in Bagdad. Man hat sehr viel gefunden von einem Teil der Stadtmauer, von diesem Tor. Und das, ja, wie es damals eben leider gemacht wurde, haben dann die europäischen Staaten anderen Ländern ihre archäologischen Funde abgenommen und in die Hauptstädte ihrer Länder verfrachtet. Und dies wurde eben in Berlin aufgebaut. Ein Tor so groß, dass es in das Museum nicht hineinpasste. Deswegen musste man ich glaube, 1 Meter von der Höhe noch wegnehmen, damit es in die große Halle hineinpasste. Und man sieht ein wunderschönes Blau. Also man kann sich vorstellen, Jerusalem war trotz allem eine kleine Stadt und die Menschen kamen in die Weltmetropole nach Babylon. Und dort sahen sie einen Reichtum, den sie sich nicht vorstellen konnten, Bauwerke, die sie sich nicht vorstellen konnten, und hier eben ein Tor auf einer Straße, die nur einmal im Jahr gebraucht wurde. Es gab eine rituelle Prozession zum babylonischen Neujahrsfest und einmal im Jahr wurde sie beschritten. Und dann fragten sich die Juden wahrscheinlich, wie kann es sein, dass der jüdische Gott schwächer ist als die babylonischen Gottheiten? Welche Macht haben die babylonischen Gottheiten? Und wenn man dann schaut, dieses Tor ist für die babylonische Göttin Ishtar gedacht. Und diese Göttin ist die Göttin der Liebe, die Göttin des Krieges, also eben halt die siegreiche Göttin gegen den jüdischen Gott. Und sie wird dargestellt mit einem Bild eines Löwen, also die Stärke, die Macht, die Schönheit eines Löwen. Und wenn man etwas genauer schaut, dann ist es so, dass Ishtar die Tochter ist im babylonischen Denken, die Tochter des Mondgottes. Und sie ist gleichzeitig die Schwester des Sonnengottes. Und eben haben wir gehört in der ersten Schöpfungserzählung, Gott hängte die Leuchten, also die Leuchte für den Tag und die Leuchte für die Nacht. Gott hängte Sonne und Mond an das Gewölbe. Und da spüren wir den feinen Humor in der Schöpfungserzählung. Also das unterlegene, das geschlagene Volk macht sich beinahe einen Spaß und sagt, unser jüdischer Gott ist doch viel stärker als euer Gott, denn der wahre jüdische Gott hängt eure Gottheiten an eine Pinnwand, ist eigentlich so das Wort im Hebräischen, wie ein Nagel, den man so in diese Wand hineinschiebt. Also ich finde das einen richtig witzigen Humor, der aussagt und versucht eine Antwort zu finden, wie kann unsere Religion fortbestehen in diesen Zeiten der militärischen Niederlage. Und da ist es eben wichtig, dass die Juden eine Einheit bleiben, dass sie zusammenbleiben. Und so war es für die Priester eben wichtig, dass der Schabbat eingehalten wird, damit das jüdische Volk nicht quasi in das babylonische Volk eingeht, sondern dass sie eine Identität bewahren können und an diesem Schabbat auch ihre heiligen Schriften lesen können. Und so blieb das Judentum bis 1948 ganz stark im Irak erhalten. Es gab noch 1948 120.000 Juden in Irak und sehr viele davon in Babylon. Also finde ich ein ganz spannender Aspekt von dieser Schöpfungserzählung. Und ein letzter Punkt, ich denke, dieser Text ist ein ganz großer, ein ganz wichtiger Mutmachtext. Ein Mutmachtext für Menschen, denen es eben nicht gut geht. Damals zählte ein Menschenleben wenig. Im Krieg, in der Vertreibung und leider ja auch heute in manchen Gegenden in der Ukraine zählt ein Menschenleben nicht viel. Und dann heißt es in dieser Schöpfungserzählung, Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Im Bilde Gottes schuf er ihn, männlich, weiblich schuf er sie. Und das ist für mich eine fast ganz unglaubliche Aufwertung des Wertes eines Menschen. Denn damals glaubten ja die Menschen in vielen Religionen, also in der babylonischen Religion, in der ägyptischen Religion, dass sie Gott ein Stückchen sehen können in den großen Götterstatuen, die sie aufgestellt haben. Also die Leute waren halt auch nicht dumm. Sie wussten eben, wenn sie dieses Götterbild sehen, dann ist das nicht Gott. Gott ist noch größer, aber er steckt ein bisschen in diesem Götterbild. Und deswegen wurden Götterbilder angebetet. Und dann kommen die Herrscher, die ägyptischen Pharaonen, der babylonische König, und sie sagen, sie sind die Götter. Also wer quasi den ägyptischen Pharao ansieht, der sieht in diesem Ansehen des Königs eigentlich Gott. Und jetzt kommt die biblische Schöpfungserzählung, der Verlierer, derer, die aus ihrem Land fliehen mussten, von denen viele gestorben sind, viele verletzt, viele verschleppt und viele auch noch im verwüsteten Juda überleben, versuchen zu überleben und sagen, eigentlich ist doch jeder Mensch Gottes Bild. Also auch die Verletzten, die Armen, die um ihr Leben kämpfen müssen, auch die Kranken, auch die Alten und auch die Feinde, auch die sind Gottes Bild. Ich finde das unheimlich stark, unheimlich modern. Und Jesus greift das auf und sagt dann bei der Frage nach dem Weltgericht, sagt ihr dann später eben im Matthäus-Evangelium, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Also auch er spricht eigentlich auf dieses Bild der Gottesebenbildlichkeit und dass wir wirklich in den leidenden, notleidenden Menschen ihn selber sehen, darauf spricht er an. Ich finde das aktuell und modern. Wie würde sich die Welt verändern, wenn dies heute gelte, auch in den Konflikten der heutigen Welt? Der Mensch ist wichtig, er ist Gottes Ebenbild. Ich denke, das sind ganz, ganz starke Aussagen von diesem so alten und fremdklingenden Text. Stur zu behaupten, die Welt sei aber in 6 Tagen erschaffen, das verschließt, glaube ich, die große und tiefe Bedeutung dieses wunderschönen Textes. Ja, und kann man denn nun heute die modernen Naturwissenschaften und die Bibel zusammendenken? Ich denke, das geht. Vielleicht geht es so. Man kann sagen, die Evolution ist der äußere Grund der Entstehung der Welt. So ist eben die Welt entstanden. Die Naturwissenschaft hat es bewiesen. Und der innere Grund für die Entstehung der Welt ist die Liebe Gottes. Die Evolution als äußerer technischer Grund für die Entstehung der Welt, so ist es eben passiert. Der innere, wichtigere Grund ist die Liebe Gottes, ohne die die Welt und wir nicht entstanden wären. Ich denke, so kann beides zusammengehen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.